braucht man vor einer CDP überhaupt eine BI-Lösung? Welche Schritte macht man, um eine Customer Data Plattform zu implementieren? Und ist es wirklich eher das Fahrrad für 10.000 Euro, was man sich holen muss? Oder kann man eben auch klein anfangen? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Marco von Tamaris in der heutigen Folge diskutiere.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Marco.
Jonas, hallo, ich grüße dich.
Hi. Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja beide auf einem Event kennengelernt. Ich habe deinem Vortrag gelauscht. So habe ich es jedenfalls im Kopf. Du korrigierst mich, ob es falsch ist. Und dann fand ich das so spannend, dass wir gesagt haben, dann müssen wir doch mal eine Folge machen. Und dann habe ich eine Weile lang an dir gegraben und irgendwann hat es geklappt.
Genau, du hast lange genug gegraben und ich habe dann auch gar nicht lange überlegen müssen, ob ich es dann mache. Ja. Am Ende des Tages. Wir standen sogar zusammen auf der Stage tatsächlich. Und wir haben einen ganz intensiven Schlagabtausch gehabt. Deswegen fand ich das ganz inspirierend. Deswegen bedanke ich mich auch nochmal an der Stelle, dass ich hier bei dir sein darf.
Ja, cool. Super. Marco, du arbeitest für die Wortmann-Gruppe. Die kennt man jetzt nicht zwangsweise, aber dahinter verbirgt sich unter anderem Tamaris, wo du sozusagen dann auch die Sachen verantwortest. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was du bei Tamaris sozusagen auch verantwortest, damit wir wissen, wie wir das ganze Data-Thema heute hier framen?
Sehr, sehr gerne, Jonas. Marco, wir bleiben auch beim Vornamen hier. Als Head of Sales Buying CRM verantworte ich jetzt seit 4 Jahren zum einen das Thema Buying für die Marke Tamaris, allerdings auch all das, was rund um die Shop-Management-Themen passiert, all das, was auf tamaris.com und den Marktplätzen passiert in Bezug auf Buying, also auch abverkaufsgetriebene Themen, also umsatzrelevante Themen und die UX, UI-Practice bei uns im Haus, also all das, was auf tamaris.com in Bezug auf Designs passiert, wie wir mit Kunden sprechen, Kundenansprache, Kundenbegrüßung in Bezug auf tamaris.com, die Customer Journey dahinter und dann zu guter Letzt auch all das, was wir im Bereich CRM und CDP dann machen. Ist ein Team von 9 Personen, arbeiten da sehr intensiv zusammen mit den Kollegen aus dem Operations-Bereich, die sich um den Customer Service und um die Logistik kümmern und darf das jetzt seit 4 Jahren machen und bin da sehr, sehr happy.
Ja, sehr spannend, sehr cool. Du verantwortest viele Themen und deswegen war für uns ja so, haben wir im Vorgespräch ja drüber gesprochen, wie wir das Thema framen und wo wir hingehen. Und wenn wir den Überanknüpfungston so ein bisschen nehmen, aus dem wir uns beide kennengelernt haben, kommt es ja aus dem Thema Datenaktivierung, also Customer Data Plattform. Ja. Und das ist ein Thema, mit dem ich gerne mit dir auch starten wollen würde. Jetzt bist du 4 Jahre bei Tamaris. Was hast du denn da eigentlich vorgefunden, als du gestartet bist und wo steht ihr eigentlich jetzt? Also welche Reise hast du denn schon hinter dir?
Die war bei überall im Retail und im Commerce doch auch recht intensiv, muss ich sagen. Du hast ja auch einen Hintergrund im Commerce. Ich bin vor 4 Jahren, wie gesagt, bei Tamaris im Headquarter in Detmold gestartet und das war direkt zur Corona-Hochzeit, dann im Mai. Da gab es dann nach dem ersten Lockdown, kann ich dir sagen, da war schon relativ viel bei uns los und auch ganz klar, wir als Unternehmensgruppe sind da ein Wholesale-getriebenes Unternehmen in der Vergangenheit, sehen aber auch, dass sich unterschiedliche Vertriebslinien unterschiedlich stark entwickeln und auch gerade dann 2020 halt sehr, sehr stark der Fokus dann einfach auf Online als den einzigen Kanal, der dann noch live war, dann lag. Und was da gerade zu der Zeit passiert ist, ist, wenn da sehr viel Fokus drauf ist, werden da dann auch natürlich auch mehr Budgets dann an der Stelle dann freigegeben. Und gerade da, als ich gestartet bin, hatten wir vor gut einem halben Jahr hatte das Team eine Data Analytics Plattform, aber quasi als BI-Stack aufgebaut. Vorher war es so, dass quasi wie so Silos, ne? Beispielsweise arbeitet man mit einem Analytics-Format, beispielsweise Google Analytics und dann gibt es natürlich auch Daten dann dementsprechend in diesem Stack. Aber es gab nicht diesen 360-Grad holistischen Blick, dass man sagen könnte, da siehst du die Logistikdaten und da siehst du die Order-Daten, da siehst du die Umsätze, die erzielt wurden, vielleicht auch die Durchschnittsrabattierung, die wir gegeben haben und. Und da war das Team jetzt dann schon ein halbes Jahr dran am Arbeiten, diesen BI-Stack dann auf die Beine zu stellen. Das Ding war auch schon live und war gerade so in der Situation, dass man halt leichte Optimierung Skalierung halt dann gemacht hatte. Und so wie ich es dann erlebt habe, ist dann in unterschiedlichen Teams, wenn man dann feststellt, wenn man so einen holistischen Blick in einem System hat, dass das dann schon auch eine recht starke Eigendynamik nehmen kann, weil dann Leute auch erkennen, ich habe die Möglichkeit, mir sehr, sehr einfach einen Blick in Umsätze zu verschaffen, welche Kanäle gut funktionieren. Ich muss jetzt nicht mit einem S-Verweis in einem Excel rumhantieren, sondern ich habe halt relativ charmant mir in relativ kurzer Zeit sehr, sehr powerful Auswertungen halt dann dementsprechend zusammenzubauen.
Um so einen Überblick zu bekommen, weil als neuer Mensch, wenn man ja reinkommt, willst du ja Transparenz haben. Da wurde ja eine Entscheidung schon vor dir getroffen. Du hast ja Analytics-Plattform gesprochen, erzählt. Also das ist ja, wenn man die CDP in Kategorien unterteilt, ist ja sozusagen das Wichtigste, erstmal Transparenz zu bekommen, was für Entscheidungen kannst du treffen und wo geht die dann hin. Das heißt, ihr hattet schon was Holistisch-Analytisches, um zu sagen, Transparenz, und du als Teamleiter, Head of sozusagen, hast dann Führungskraft, um es zu verallgemeinern, hast dann Transparenz bekommen, in welche Richtung du gehen willst.
Vollkommen richtig, ja. Also hat die Einarbeitung, wenn du darauf hinaus willst, einfach maximal einfach gemacht. Im Rahmen von Corona halt dann davon sprechen kann. Nein, da hast du vollkommen recht, wenn du darauf hinaus willst. Was man aber auf der anderen Hand aber auch gesehen hat, ist, dass wir, wenn du jetzt die CDP, die hast du jetzt schon 2-3 Mal erwähnt, die CDP haben wir jetzt letztes Jahr im September eingeführt bei uns für Tamaris. Da hat man sich damals schon Fragen gestellt, wie sieht's denn eigentlich aus mit Neukunden- oder Bestandskundenquoten oder wie viel Zeit vergeht eigentlich, bis jemand einen zweiten Kauf tätigt? Und diese Fragen haben wir uns damals gestellt, auch ich im Onboarding, und die konnten wir damals halt nicht beantworten, weil der Stack halt so, wie er dann dementsprechend aufgebaut war und auch mit den Daten, die dann dementsprechend da reingelaufen sind, das konnten wir da zu der Zeit halt nicht. Also zum einen sieht man halt dieses sehr, sehr mächtige System, was einfach dazu führt, dass man auf einmal in der Lage ist, ganz viele Daten zu aggregieren, und auf der anderen Seite sieht man dann halt dann doch wieder einige Fragen, die man sich auf einmal stellt, die man halt nicht beantworten kann, weil die Infrastruktur dann doch noch nicht so aufgebaut ist und so ausgebaut ist, als dass man dann alle Fragen beantworten kann.
Nehmen wir uns mal mit auf den Prozess, weil der ist total spannend, und ich kann sehr denglisch sehr mit dir relaten, weil dieses Thema ist genau das gleiche Thema gewesen, was ich bei Douglas hatte. Man startet, und vor einem halben Jahr davor hat der digitale Vorstand die Vanessa gestartet gehabt, und dann war auch klar, dieses, mir fehlt erstmal Transparenz, und das ist ultra wichtig, um ein Business zu steuern. Und da hattet ihr ja vorher dann diese Entscheidung getroffen, analytisch. Und dann, was sind denn so Fragen, die du dir gestellt hast? Weil dein letzter Satz war ja jetzt, ihr seid jetzt gerade bei einer CDP. Das heißt, ihr habt ja entschieden, ihr braucht eigentlich noch was weiteres, nämlich eine Plattform, die auch ausspielt. Also was waren so die Erkenntnisse vorher?
Du meinst, bevor wir die CDP eingeführt haben, oder?
Genau, also was war der Schritt dahin? Ne? Also du bist okay. Ja 4 Jahre jetzt da, Analytics-Plattform hast du sozusagen festgestellt, und das waren ja jetzt, liegen so ein bisschen 3 oder 3,5 Jahre dazwischen, würde ich frech behaupten.
War eine Reise, tatsächlich. Ja, ne? Da gibt es ja auch im Englischen diesen Begriff, if you can't measure it, you can't manage it.
Ja,
wie gesagt, wir waren echt bei einigen Themen, gerade was so Umsätze, Kanalstärke, auch Traffic, weil auch wir bei Tamaris schalten TV-Werbung und das auch sehr, sehr stark im saisonalen Kontext wie früher Sommer und Herbst, Winter, und auch im digitalen Umfeld, wie auf den ganzen Social-Media-Plattformen sind wir da so aktiv wie auch alle anderen Marken. Und da sind wir meines Erachtens schon immer sehr gut darin gewesen, die Daten, die wir schon immer getrackt haben, auch dann immer besser zu verstehen und auch diese Verlinkung und wie sie ineinander greifen und auch ganz klar in Bezug auf Profitabilität, die halt im E-Commerce jetzt halt, ja, das bräuchte ich jetzt nicht sagen, in 2023 enormst wichtig geworden ist. Da sind wir dann schon sehr gut drin geworden, meines Erachtens. War aber immer der Fokus auf wirklich sehr transaktionale Daten. Also klar, Conversion Rates, Traffic, wie sich Durchschnittsteile pro Bon entwickeln, also all das, was jetzt so quasi im E-Commerce-Werkzeugkasten halt irgendwie liegt. Was wir dann aber festgestellt haben ist, und das ist dann so der Moment, wenn man dann anfängt, im Excels zu arbeiten, ja, wenn man dann so aus unterschiedlichen Systemen halt Daten dann zusammenbringt, und da spricht man ja auch gerade so in Bezug auf Datenbankaufbau, was ist so ein Unique Identifier, und wenn man dann anfängt, irgendwie einen S-Verweis zu bauen, dann war es zumindest meine Erkenntnis jetzt bei uns, dass sobald ein Excel kommt, wissen wir, da wird es einen Moment dann in, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Monaten geben, wo man dann sich dann doch intensiver damit Gedanken macht oder machen muss, wie man Daten in diesen Informationsaufbau, wie man das einfach viel schmaler macht. Weil auch in meinen vorigen Jobs habe ich es immer gesehen oder oft gesehen, dass der Fokus halt sehr, sehr stark darauf liegt, Datenstrukturen aufzubauen, Datenstruktur vergleichbar zu machen aus unterschiedlichen Systemen.
Ja,
und
stimmt.
Dann aber jetzt am Ende des Tages halt einfach sehr wenig Zeit übrig bleibt, sich ja mit den Implikationen auseinanderzusetzen. Ja, und das war jetzt eigentlich so meine Reise, dass gerade mit der CDP dass wir da halt sehen, dass wir jetzt in der Lage sind, auch zu verstehen, welche Maßnahme eigentlich welchen Einfluss im Marketing hat, um Purchase Frequencies quasi zu reduzieren. Ja, und das war letztendlich auch der Treiber, warum wir dann auch in ein weiteres System halt investiert haben.
Hm. Ja, ist ein spannender Punkt und kann ich auch nur unterstreichen, dass es oftmals die Situation ist, dass viele Transparenz haben wollen und Transparenz dann meistens über manuelle Aufgaben entstehen und du die Situation hast, dass du die Daten, also die Fragen, die du dir stellst, beantwortet bekommst, du baust dann vielleicht ein rudimentäres Reporting auf, dann hast du aber weitere Fragen, weil du die Zahlen gesehen hast, dann hast du aber die Situation, dass es wieder manuell aufbereitet werden muss und der Aufwand bei den Personen, die das Reporting machen, ist maximal manuell und lastet die komplett aus. Also sie können gar nicht sich mal dann wirklich diesen Outside-In-Blick machen und sich die Daten anschauen und überlegen, okay, was lese ich daraus eigentlich ab, weil sie so tief mit in der Grube stehen, jetzt mal auf gut Deutsch. Und wenn du schaffst, das zu automatisieren, kannst du dir viel mehr darüber Gedanken machen, okay, Frequency geht wohl runter, weiß jetzt nicht, wie, brauchen wir ja nicht über konkrete Zahlen zu sprechen, aber in regelmäßigen Abständen werden vielleicht Schuhe gekauft oder auch nicht und ihr wollt natürlich, dass öfters Schuhe gekauft wird und welche Maßnahmen kann ich dafür eigentlich ableiten und was sind die Treiber für diese Kennzahlen?
Ja, vollkommen korrekt. Was da auch nochmal an der Stelle wichtig ist, das skizziert auch die Reise auch bei uns und auch für mich persönlich ganz stark, weil wir in unterschiedlichen Practices bei uns schon auch sehen, dass eine unterschiedliche Art mit Daten zu arbeiten einfach erforderlich ist. Am einfachsten ist es eigentlich, wenn für uns als Beispiel zu nennen, gerade das Thema AB-Testing. Ja, also die Teams machen sich darüber Gedanken, wie sie Tests aufbauen, also Hypothesen getrieben, was man wo quasi zu verändern hat, um halt auch einen positiven Effekt auf die Customer Journey und auch die Conversion Rate dann am Ende des Tages zu haben. Und all das, was da passiert, ist die ganze Vorarbeit passiert dann wird es in Designs gekippt und dann wird es umgesetzt und dann wird es im Testing-Tool dann dementsprechend programmiert und dann geht es halt live und dann sieht man halt mit dem Share 50-50, wie denn das Ergebnis dann am Ende des Tages ausschaut. Das Charmante ist da an der Arbeit einfach, dass ich mit diesen Daten am Ende niemand mehr so großartig auseinandersetzen muss, sondern entweder hat man ein sehr klares Ergebnis, also für den Fall, dass man ein sehr klares Ergebnis hat, sagt man, ja, ich mache das oder ich mache diese Umstellung halt am Ende des Tages nicht. Oder es ist so eine Entscheidung in between, dazwischen und dann sagt man halt, boah, will man das, wie ist denn das Ergebnis, setzen wir diese Maßnahme jetzt um oder nicht? Ja, in Bezug auf Systeme wie eine CDP beispielsweise, mit Personalisierung angeschlossen, hat man direkt die Möglichkeit, das System selber entscheiden zu lassen unter Regeln. Was passiert eigentlich, wenn Fall A oder Fall B eintritt? Und das ist halt das Charmante, weil wir wissen, wir sind jetzt mit Tamaris.com in 26 Ländern unterwegs. Da ist jetzt auch keine, ich sag mal, Footballmannschaft dahinter, die sich dann um Tamaris.com kümmert. Das macht das Ganze charmant, weil es ja einfach automatisch ist. Ja, und im Bereich Webseiten Design, wenn wir jetzt gerade über vielleicht Heatmaps oder so sprechen, das ist schon auch ein bisschen mehr Handwerk. Das heißt, da muss man schon auch auf jeden Fall mehr machen, um zu verstehen, was eigentlich auf der Seite passiert. Dann generiert man Informationen und mit diesen Informationen muss man halt was machen. Und das ist so eigentlich für mich persönlich das größte Learning aus Datenarbeit. Wahrscheinlich gibt es da noch zwei, drei andere nebenher, aber wenn es um was man mit Daten macht und wie man mit Daten im Unternehmen umgeht und was quasi die Folge daraus ist, ist, also entweder ist es ein sehr handwerkliches Geschäft mit Daten, wo auch Implikationen diskutiert werden müssen, oder es sind halt direkt Folgen daraus, die automatisiert dann in dem Umgang mit unserem Kunden dann dementsprechend erfolgen. Das, muss ich sagen, war auch ein Eye-Opener für mich jetzt in den letzten 4 Jahren.
Ich überlege gerade, im Kopf rattert es bei mir sofort, ob du erst eine solide Basis geschaffen haben musst, um Entscheidungen zu treffen und Transparenz zu bekommen, bevor du eine Customer Data Plattform einsetzt. Also ist es so eine Bedingung, weil das, was du ja gerade erzählst, du kannst dann schön die Erkenntnisse skalieren und eben durchs Orchestrieren weiter nach vorne bringen. Wenn dir aber natürlich die Erkenntnisse im groben Ganzen fehlen auf der großen Plattform, dann schaffst du die ja gar nicht irgendwie umzusetzen. Natürlich haben Customer Data Plattformen oftmals eine Art analytische Fähigkeit mit drin, wenn man sich die Kategorien anguckt, aber dann hast du dich ja eigentlich schon für eine Plattform entschieden und hast eigentlich noch nicht gewusst, welche Anforderungen braucht eigentlich meine Customer Data Plattform. Also kannst du meinem wirren Gedanken folgen, wo ich versuche hinzukommen?
Also ich habe verstanden, ob die Daten so gut sein müssen, dass man sich darauf, also damit zutraut, irgendein System darauf aufzubauen. Ist das so richtig verstanden? So als grundsätzliche Fragestellung?
Ja, und auch eine Transparenz zu bekommen, weil du holst dir ja erstmal du brauchst erstmal eher einen BI-Reporting-Stack. Und danach kannst du dir dann Gedanken machen, ob du und welches Tool für Marketing du brauchst.
Zum Teil, ich gebe dir recht, Lass mich das kurz erklären, wie es bei uns gelaufen ist. Und ja, ich glaube, ich beantworte deine Frage einmal so durch den Rücken. Es war die Reise, ich bin gestartet, da wiederhole ich mich. Dann wurde schon ein halbes Jahr mit einem System gearbeitet und das war ein externes System und wir haben uns dann schon auch Gedanken gemacht, ob es dann nicht irgendwie Sinn macht, einen BI-Stack dann in-house zu betreiben, ja, mit einem eigenen Data Science-Team. Und wir haben jetzt, muss ich auch sagen, für uns, für die Gruppe, ist es schön, dass wir ein eigenes Data Science-Team haben und das jetzt auch schon seit, lass mich lügen, ich glaube, es ist auch schon seit 4 Jahren, wo wir so ein Team haben mit Data Scientists, die auch diesen Stack, diesen neuen BI-Stack in-house seit 2 Jahren betreiben. Und gerade im Rahmen dieses Umzugs von dem ursprünglich implementierten zu dem neuen IT-Stack sind natürlich auch ein paar Qualitätsthemen aufgefallen, ne, wo man festgestellt hat, okay, damit haben wir jetzt nicht so gerechnet, dass das so in diesem BI-Stack quasi gerechnet wird oder so vorgehalten wird. Und dazu muss man sagen, es sind keine kritischen Themen. So, es hat immer noch, ging immer in die richtige Richtung. Also nicht, dass wenn ein positiver Wert drin war, dass wenn ein negativer Wert quasi ausgeworfen wird. Nein, das nicht. Aber bei der Datenqualität gab es schon auf jeden Fall ein Thema, muss man sagen. Aber wenn es wirklich kleinere Themen waren. So, und jetzt haben wir einen wirklich sehr, sehr ordentlichen BI-Stack, mit dem ich mich jeden Tag freue oder wir uns im Team, gerade wenn es um das Thema Ware geht, Retourenquoten, welche Produktgruppen laufen gut, wo müssen wir nachordern. Und das jetzt gerade in diesem sehr, sehr saisonalen Geschäftsmodell sind wir da happy, dass wir da so ein sehr, sehr flexibles und auch qualitativ gutes in Bezug auf Daten vorhandenes System halt haben. Diese Fragestellung zu sagen, trauen wir uns das eigentlich zu, da jetzt ein anderes System zu kaufen, die gab es da an der Stelle nicht, weil bei uns im Haus niemand die Datenqualität angezweifelt hat da an der Stelle. Wir haben das an der Stelle gar nicht so hinterfragt, sondern wir haben uns eigentlich eher die Frage gestellt, was fehlt uns noch, um vielleicht zu segmentieren? Ja, weil wir begrüßen auf tamaris.com, haben wir unsere Kunden immer gleich begrüßt und das wissen wir einfach, das ist fatal, ja, weil wenn man in ein Geschäft geht, das weiß ich, Jonas, du bist da schon auch ein Fahrradenthusiast, ja, wenn du zu deinem Lieblingsfahrradladen gehst und du wirst dann immer mit Hallo und sehr anonym begrüßt, da sagst du auch, ey, ich habe schon 3 Fahrräder hier gekauft, jetzt
reicht's mal, jetzt will ich auch angesprochen werden, ja, stimmt.
Das war halt dann auch das Ziel, wie wir es dann auf tamaris.com umgesetzt haben. Das war ein primäres Ziel. Aber die Frage, die Daten, die wir haben, ob das ausreichend genug ist, die Frage haben wir uns gestellt. Also ich mir zumindest nicht.
Ja, aber spannend. Ja, du hast sie durch den Rücken ein bisschen beantwortet. Du brauchst Transparenz und weißt dann, in welche Richtung du gehst. Das heißt, die Transparenz, die hier geschaffen wurde, war so ein bisschen manueller Aufwand reduzieren durchs klassische Reporting am Anfang. Was sind denn so Use Cases, die ihr gesehen habt bei der Customer Data Plattform? Mit was habt ihr da gestartet und wo war so ein bisschen auch der Aha-Effekt da? Weil wir wissen beide, jetzt über 26 Länder perspektivisch, eine Customer Data Plattform zu finden, einzubauen und ins Laufen zu bringen, ist jetzt nicht in 2 Tagen erledigt. Das heißt, da ist ein bisschen Aufwand dahinter. Das heißt, da muss auch Trag dahinter sein, der höchstwahrscheinlich höher und maximal höher sein muss wie der Aufwand. Was waren so Themen, die ihr gesehen habt?
Auch da ganz vorne angefangen. Und auch da, ich muss kurz ausbüchsen. Wir sind ursprünglich mit dem Gedanken gestartet, eine Loyalty Engine zu implementieren. Aber okay. Dort auch mit dem Gedanken.
Als Name das CDP. Also es war eher so ein, wir müssen Loyalty steigern.
Korrekt. Genau, so sind wir gestartet. Ja, cool. Und diesen Gedanken gibt es in unserer Organisation auch schon ein bisschen länger, das halt zu machen. Das heißt, wir haben den direkt auf diesen Gedanken aufgesattelt.
Ja.
Und dann telefonierst du halt dann doch 2-3 Mal etwas intensiver und verstehst eigentlich, naja, du, im Prinzip, das wünschst du dir, du wünschst dir Loyalty, brauchst aber vielleicht was ganz anderes, um das halt dann zu erzeugen. Um nicht zu sagen, Loyalty Engines sind es halt richtig. Ja, also es gibt ja auch einen großen Markt dafür und auch Unternehmen, die auch Earn and Burn machen und das rauf und runter und das auch sehr erfolgreich. Also und auch ich war mal Miles & More Kunde und das fand ich aber auch irgendwie ein tolles System, zumindest so wie ich es damals noch kennengelernt habe. Und gerade im Rahmen dieses Auswahlverfahrens oder mit diesen Gesprächen, die wir geführt haben, haben wir festgestellt, ey, eigentlich, wir brauchen eigentlich was anderes, wir müssen segmentieren und das machen wir halt mit einer CDP oder das wird mit einer CDP am Ende des Tages halt dann gemacht.
Ja.
Als wir das dann festgestellt haben, dass wir eine CDP brauchen, ist uns dann auch zeitgleich bewusst geworden, das soll sich jetzt nicht unbedingt naiv anhören, weil wir jetzt schon seit über 12 Jahren E-Commerce machen. Was machen wir eigentlich damit? Ja, weil allein die Daten zu haben, so wie ich es schon erwähnt habe, das hat dann wirklich keinen Mehrwert, sondern du musst irgendwas mit den Daten machen. Und das macht man halt im Rahmen von Personalisierung und wir waren on-site nicht in der Lage zu personalisieren, zumindest nicht mit dem Grad. Und wenn du dir eine CDP einführst, und das weißt du besser als ich, weil das hast du nämlich damals bei Douglas gemacht.
Mich damit beschäftigt. Ich habe sie nicht eingeführt, ehrlich gesagt.
Okay, gut.
Wir haben die Theorie, wir haben die Trockenübungen gemacht.
Okay. Auch wenn es im theoretischen Rahmen ist und dieses theoretische Rahmenwerk halt dann aufbaut. Jetzt muss man sagen, jetzt ist ja mal ein bisschen weiter. Es gibt IT-Stacks, die halt beides machen können, CDP und personalisieren. Ja. Und wir haben uns halt beides separat angeschaut. Und auch interessant ist, wenn du mit den Vertrieblern unterwegs bist, dass jeder Vertriebler halt aus seiner Sicht dir erklärt, was eigentlich am besten ist. Ja, also entweder Personalisierung mit einer kleinen Variante, wo du keine CDP dahinter hast oder halt eine CDP und dann weißt du aber nicht, was du mit der CDP machst. Das heißt, du brauchst am Ende des Tages halt beides, beziehungsweise wir haben halt beides gebraucht. Und mit den Use Cases, die kamen eigentlich erst hinten dran, weil wir uns dann die Frage gestellt haben, jetzt haben wir die CDP, jetzt brauchen wir was wir damit machen. Und da haben wir einen Anbieter gefunden, der halt beides in einer Plattform halt vereint und der halt auch viele Use Cases halt dann mit on board schon mitbringt. Und da sind dann so klar so Themen wie jetzt Warenkorbabbrecher-E-Mails oder die klassischen Recommendations basierend auf Kundenhistorie, wo wir aber auch die Möglichkeit haben, mit Templates auch bestimmte Produktwarengruppen einfach ja zu pushen, wo wir sagen, das passt jetzt eigentlich gerade viel besser zu der Saisonalität, als wie es jetzt vielleicht auch eine Plattform automatisiert auswirft. Also wir haben einfach ein ganz anderes Toolkit an der Stelle.
Spannend, sehr spannend, weil ich glaube, das ist, ich mag das unglaublich, dass du gesagt hast, wir haben uns erst Gedanken gemacht über Loyalty. Also, weil das zeigt so ein bisschen, da war der größte Pain. Man muss halt Retention steigern und dann braucht man dieses Tool dafür. Aber ihr seid es ja mit einer CDP eigentlich eher gesamtheitlicher angegangen.
Das ist so, ja. Und auch das war eine Reise, ja.
Ja, aber sehr spannend und cool. Und ich glaube, das ist wichtig für alle, dass sie nicht diesem einen Thema hinterherrennen. Also die einen rennen, glaube ich, dieser, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber nicht dieser, ja, wir brauchen eine CDP und ist so toll, dann rennen sie dem Thema hinterher. Die anderen rennen eher diesem Thema hinterher. Wir haben jetzt einen konkreten Schmerz, den muss man doch irgendwie mit einem Tool lösen, statt mal so ein bisschen zurückzugehen und zu sagen, okay, was ist so das Thema, was man sich anschauen muss? Ja, sehr cool.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Ja, vollkommen und auch da war es spannend, auch nochmal ein großes Dankeschön da an das Team. Wir sind dort mit einem Partner gestartet und haben von unserem Partner da auch die Info bekommen, dass einige Kunden da auch schon vor uns gestartet sind für eine Implementierung und wir das dann innerhalb von 3,5 Monaten umgesetzt bekommen haben, das Thema. Und die Partner, die dann schon auch vor uns hätten eigentlich starten können, dann immer noch nicht fertig waren, als wir dann fertig waren bei dem Implementierungspartner. Das heißt, wir haben auch eine ganz schöne Reise in dieser kurzen Zeit halt hingelegt, ne? Und nicht nur allein das zu verstehen, was man anders braucht als jetzt so eine Loyalty Engine, weil der Effekt soll halt sein, Retention hast du es gesagt, oder Loyalty. Ja. Und diesen Schwenk dann auch zu machen und auch dann auch intern mit den Stakeholdern dann auch zu diskutieren und das auch intern zu verkaufen, dass auch genau das Richtige ist, was wir halt benötigen. Darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja jetzt nicht alleine ich, der da durch die Organisation geht, sondern da gibt's halt Leute, die das Budget zur Verfügung stellen, die auch regelmäßig fragen, hey, geht das in die richtige Richtung? Wie entwickeln sich die Werte? Und dann aber auch selber diesen Erkenntnisprozess zu haben, festzustellen, geht das eigentlich in die richtige Richtung? Das war durchaus eine Reise, ja.
Ja. Das heißt, was ihr so ein bisschen bestätigt bekommen habt, ihr wart schnell. Nimm uns doch nochmal mit kurz zu, okay, es war ein Loyalty, dann gab es interne Gespräche, es ging Richtung CDP, da hatte ich dich ja unterbrochen gehabt und dann, was waren so die Use Cases, also wie ging es dann konkret weiter, weil ich glaube, da fühlen sich gerade die meisten Hörer und Hörerinnen so ein bisschen verloren. Braucht man das überhaupt? Ich darf ja viel beraten in dem Bereich, viele melden sich abseits vom Podcast dann bei LinkedIn bei mir und kannst mir hier ein bisschen unterstützen, Händchen halten, mache ich gerne, aber das sind die meiste Frage, die ich gestellt bekomme.
Also wenn ich jetzt diese Frage mit, und es gibt Leute in deiner Audience, die wahrscheinlich 5 Jahre CDP auf dem Buckel haben und ich habe das jetzt seit 7 Monaten, für mich ist es ein klares Ja. Ja, also ob jetzt jeder einzelne Use Case da am Ende des Tages Sinn macht, das weiß ich halt nicht. Ja. Was man aber sieht, so die klassischen Use Cases wie jetzt Recommendations, personalisierte Recommendations, wir sehen, dass personalisierte Recommendations eine bessere Conversion Rate haben, unabhängig davon, ob es über einen E-Mail-Newsletter passiert oder ob on-site auf tamaris.com, weil sie einfach personalisiert sind. Und auch da stelle ich mir immer so die Frage, kann das eigentlich sein, nur weil es personalisiert ist, aber wir sehen es halt schwarz auf weiß auch in Zahlen.
Ja. Und viele haben das gar nicht, ne? Also viele haben keine, die letzten 2-3 Jahre war ja im E-Com-Bereich immer dieses Thema Personalisierung so ein Unwort, aber keiner hat es wirklich umgesetzt.
Das ist auch mein Empfinden. Also wir hatten auch da, um auch ganz ehrlich zu sein, wir hatten mit einem großen Anbieter, mit einem großen Händler gesprochen, muss ich an der Stelle sagen, die da schon sehr viel länger in diesem Spiel war, wo die Dame, die das da gemacht hat, die war Feuer und Flamme für das Thema. Und man hat ja aber auch gesagt, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Und ich bin leider alleine da. Und das war jetzt auch kein ganz kleiner Händler, muss man da an der Stelle sagen. Ja. Gerade wenn man im Bereich Personalisierung unterwegs ist, glaube ich, ist es einfach mannigfaltig, die Use Cases. Das ist aber wie so immer im Leben, es mangelt halt nicht an Ideen, sondern es mangelt halt einfach an Kapazität, Dinge umzusetzen. Und das ist dann auch wichtig, dann halt einfach sich dafür zu entscheiden, die richtigen Dinge halt umzusetzen. Um nochmal zurück auf das Thema Use Cases zu gehen, Precus habe ich erwähnt, ganz klassisch. Vorher waren wir in der Lage, nur in Anführungszeichen ähnliche Artikel anzuzeigen auf der Homepage. Das können wir jetzt, wie gesagt, personalisiert auf Produktgruppenebene machen, aufgrund von Käuferhistorien, was uns eine ganz andere Möglichkeit gibt, unsere Kunden anzusprechen. Aber dann auch diese ganz klassischen Use Cases, wie jetzt so ein Warenkorbabbrecher-Mailing oder wenn man sich darüber Gedanken macht, was passiert eigentlich, wenn ein Kunde sich zu einem Newsletter anmeldet und diesen Coupon nicht, also wir haben auf tamaris.com einen Willkommenscoupon für unsere Newsletter-Abonnenten. Was passiert eigentlich, wenn ein Kunde diesen Newsletter-Coupon nicht nutzt, sondern sich einfach nur für den Newsletter anmeldet? Oder die Fragestellung, was passiert, wenn wir uns nur auf den KPI Churn Rate, also die abwanderungswilligen Kunden, bei uns definiert Kunden, die jetzt mal vor 365 Tagen gekauft haben und sich innerhalb von 365 Tagen befinden und dann eventuell rausrutschen, weil sie keinen Kauf getätigt haben. Darüber machen wir uns Gedanken. Da könnte man beispielsweise eine Reaktivierungs-E-Mail mit einem, mit einem versandkostenfreien Incentive oder so dann dementsprechend halt ausspielen. Ja, also wie gesagt, für die Leute, die CDP und Personalisierung echt schon lange machen, ist das jetzt alles wahrscheinlich ein bisschen langweilig, was ich sage. Aber das sind genau die Themen, über die wir uns gerade Gedanken machen, die wir bis dato halt nicht in dem Maße halt gemacht haben.
Ja, aber ich muss dich unterbrechen. Die meisten, du fährst, glaube ich, auch Fahrrad, ne?
Ich fahre auch Fahrrad, ja.
Ja, so. Und die meisten, lass uns beide in dieser Analogie bleiben. Ich hoffe, wir holen die anderen alle ab. Du kannst dir doch kein Fahrrad für 10.000 Euro mit dem letzten Carbon sonst was holen, wenn du noch nicht mal geschafft hast, irgendwie 30 Kilometer mit einem 25er, 30er Schnitt sozusagen zu fahren, egal auf welchem Fahrrad. Ich glaube, das sollte eigentlich jeder dann hinbekommen, bis zu einem gewissen Grad so. Und ich glaube, das ist dieses Thema. Also viele starten mit einer wirklich bescheidenen, und das ist gar nicht schlimm, aber bescheidenen Reifegrad im Marketing und im Analytischen, um im E-Commerce weiter nach vorne zu gehen. Und dann kommt irgendjemand, der ihnen irgendeinen Use Case erzählt, der 10-mal weiter ist. Also der wirklich sozusagen das Carbon-Fahrrad ist, was sie eigentlich jetzt einsetzen sollen. Die können das doch gar nicht fahren. Und die werden doch daran zerbrechen, weil sie erstens dafür maximal viel lange trainieren müssen. Das ist bei einer CDP so ein langes IT-Projekt. Dann sind sie da meistens nicht erfahren. Und von daher, um Gottes Willen, jetzt fange ich an zu ragen, aber dann funktionieren diese einfachen Use Cases doch viel, viel besser und sind erfolgreich und bringen dann auch Mehrwert. Du wirst ja auch gemessen an, wie viel hat mich die CDP gekostet? Wie viel Aufwand war dahinter? Und was ist der Ertrag? Absolut, ja. Und den kannst du darüber, glaube ich, besser bewerten.
Ja, also ganz dickes Ausrufezeichen. Da hast du auf jeden Fall recht. Und deswegen bei uns jetzt gerade bei der Weiterentwicklung ist es so, dass wir sehr starken Fokus auf einfache Use Cases, auch Onboard-Mittel legen, wo wir in der Lage sind, auch sehr einfach kontinuierlich Use Cases auszurollen, wo es auch darum geht, Erfolge bei uns in unserer Organisation zu kommunizieren und auch ja, diese Power, die so ein Werkzeug einfach mit sich bringt, auch einfach an die Leute zu bekommen. Da muss man auch da ganz ehrlich sagen. Es gibt tolle Use Cases, wie beispielsweise, wie gehen wir damit um, wenn ein Kunde, den wir auf unserer Plattform erkennen, der kein Newsletter-Opt-in hat und wir spielen so ein Newsletter-Layout-Overlay, verzeih's mir, kontinuierlich an alle unsere Kunden aus und ich denke mir immer, wie geil ist das eigentlich, wenn ich das jetzt nur noch den Leuten ausspiele, wo ich halt weiß, die haben kein Opt-in. Ja, das ist auch ein einfacher Use Case am Ende des Tages. Aber damit muss man sagen, verdient man jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Euro mehr, außer vielleicht dieses Overlay führt halt dazu, dass Kunden halt nicht direkt kaufen. Und deswegen solche Themen, die eher so nice to have sind, die schieben wir jetzt gerade ein Stück weit einfach nach hinten und fokussieren uns auf die Themen, wo wir halt wissen, da gibt's halt auch mit einem kleinen Business Case. Bei uns gibt's immer so eine Bierdeckelrechnung, um halt auch sich mal damit auseinanderzusetzen, welchen Einfluss überhaupt das halt haben kann. Hat das überhaupt einen Einfluss? Und so wie ich das jetzt sehe in den Business Cases, wie so eine ewige Rente, ja, also je mehr Use Cases man halt umsetzt, desto...
coole Analogie.
So einen Umsatz, so einen Revenue-Stream auf. Man schafft es, Kunden halt personalisiert anzusprechen und für Use Case und Use Case schafft man es halt dann auch, so ein Produkt halt zu entwickeln. Ne? Ja. Und das ist jetzt gerade der Fokus, den wir dann halt haben.
Ja. Würdest du jetzt schon sagen, die ewige Rente ist höher als der Aufwand, der da drin war?
Also ich bin tatsächlich überrascht, wie allein schon durch die Rekos, welchen positiven Einfluss das hat. Da bin ich ganz ehrlich. jetzt muss ich sagen, wir haben gerade 2 Use Cases umgesetzt, gerade in Bezug auf das Newsletter-Marketing an der Stelle. Da sind wir jetzt gerade dabei zu verstehen, wie das funktioniert. Durch die Rekurs muss ich sagen, diesen Effekt kannten wir vorher auch schon. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, aber wir sehen auf jeden Fall Effekte, die halt da schon passieren an der Stelle.
Ja, sehr schön.
Aber wir sind noch ganz weit davon weg, in dem Modus zu sein, wo wir sagen können, das trägt sich jetzt komplett von selbst an der Stelle, ohne dort weiter zu investieren.
Ja, mir ist aber wichtig, hier im Podcast auch ermutigen und vielen Dank, dass du dann so offen sprichst. Was auf den Bühnen immer passiert, ist ja meistens so weit weg von der Realität. Oder es ist mal einer aus 100 oder aus 1000, der was Tolles erzählt. Aber die meisten sind doch eher dann erschrocken und sagen, wie schaffe ich denn die Sachen aufzuholen? Und von daher müssen wir doch einfach mal über die Fakten sprechen, die aktuell herrschen. Und ich darf zum Glück viele E-Commercer gerade von innen auch sehen und stelle fest, dass die noch eine weite Reise vor sich haben. Die werden die Reise schaffen, aber da ist einiges zu tun, um wirklich eben gut unterwegs zu sein.
Ja, ich glaube, es ist am Ende sehr kollaborativ. Also natürlich, es muss kollaborativ sein. Ja. Auch da sehe ich, es ist eigentlich egal, wer den ersten Schritt macht. Jemand muss den ersten Schritt machen und bei uns ist es schon sehr, sehr kollaborativ, bei uns in der Gruppe. Also es gibt Fachabteilungen, die wirklich maximal viel Expertise haben und dadurch, dass der E-Commerce-Bereich auch aufgrund von Corona und das ist nicht nur bei uns so, natürlich auch eine andere Visibilität mittlerweile herrscht und auch eine Wichtigkeit fürs Unternehmen, sind wir da auch einfach maximal dazu angehalten, auch anderen Leuten halt diese Insights halt zugänglich zu machen. Und für uns ist es eigentlich vollkommen egal, wer den ersten Schritt macht, sondern es geht ja um diesen kollaborativen Gedanken am Ende des Tages.
Hm. Was ich auch immer wieder feststelle in Projekten, ist das Thema Datenqualität. Wie ist da eure Erfahrung? Weil dafür brauchst du ja auch die Fachabteilung, oder?
Ja, also wir haben bei uns, kurze Struktur, wir haben zentral das Team Data Science bei uns, wo auch dieser BI-Stack aufgehangen ist. Und da ist es im Zusammenarbeitsmodell so, dass all das, was in die CDP reingeladen wird, durch die Kollegen reingeladen wird. Also das heißt, da gibt es ein sehr enges Zusammenarbeitsmodell, was maximal Spaß macht, weil die Kollegen echt pfiffig sind da an der Stelle und echt auch richtig Bock da haben auf das Thema und das merkt man. Und dadurch, dass wir jetzt 2-mal umgezogen sind, ist es dann so, dass wir auch so bestimmte Fallstricke halt dann, ja, wir sind einmal umgezogen, also einmal quasi in das neue Haus und dann einmal umgezogen, so muss man sagen. Und dass bestimmte Themen dann aufgefallen sind und dann ja kontinuierlich halt gefixt wurden an der Stelle. Und jetzt ist es so, dass wir von einem BI-Stack hin in die CDP dann unsere Daten schieben. Und oh Wunder, auch da sind kleinere Themen aufgefallen. Also es geht von, sind Daten vollständig und das nicht nur beim initialen Load, sondern sind sie auch im Daily Doing vollständig oder werden sie vollständig übers Wochenende geladen oder sind beispielsweise Rabatte richtig abgebildet. Da gibt es ja auch so ein Thema, was passiert eigentlich, wenn ein Kunde rabattiert kauft und das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr viel Maschinenraum. Ja, dann gibt es ja so einen Rabatt, der dann auf Item-Ebene passiert und dann...
Oder auf Kopfebene und so weiter.
Genau, du kennst die Diskussion und dann sieht man... Da hat am Ende des Tages ein Kunde einen negativen Net Value, ja, oder einen Customer Lifetime Value, wo du sagst, ey, okay, der hat einmal gekauft, wie kann er denn negativ sein? Der hat ja noch einmal retourniert. Und solche Dinge sind uns auch aufgefallen. Da haben wir auch noch den ein oder anderen, ich sag mal, Schmerzpunkt. Und auch da ist der Spirit so, und das finde ich wirklich grandios bei uns, es ist nicht so, dass auf diesen Problemen so lange drauf rumgehackt wird und es nicht dieses... Lass uns mal die Ärmel hochkrempeln und lass das mal machen. Das gibt's bei uns in der Gruppe nicht. Ja, also dieses Analyse-Paralyse, sage ich jetzt mal. Ja, sondern es ist wirklich sehr machergetrieben, sehr vorwärtsgetrieben und das macht halt enorm viel Spaß, weil wenn solche Dinge auftauchen, dann schnappt man sich eine Excel, dann guckt man gerade so, wie ist denn eigentlich die Logik, dann wundert man sich manchmal, wie viele Schleifen man da doch nochmal drehen muss, um ein perfektes Ergebnis zu haben oder ein akzeptables Ergebnis. Und dann klappt das aber, ja. Das ist dann schon ein sehr, sehr cooler Spirit, den ich zumindest in unserem Unternehmen halt dann erlebe. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das kann ich dir sagen, Datenqualität. Und aus meiner Erfahrung heraus, ich habe es mal gehört, quasi wie so eine Taskforce Data Quality. So aus meinen vorigen Jobs habe ich mal davon gehört, dass es gerade so in Beratungsprojekten, dass Berater eigentlich immer empfehlen, egal in welchem Umfeld, so eine Taskforce, Taskforce wird ja eigentlich nur ins Leben gerufen, wenn es halt sehr kurzfristig ist, aber dass man die Datenqualität als Instanz halt einfach implementiert im Unternehmen, dass es da jemanden gibt, der dafür gerade steht und der dafür auch Sorge trägt, dass aus unterschiedlichen Systemen halt alles sauber und qualitativ in ein System halt dann landet. Ne? Also ich sehe den Need auf jeden Fall, weil ich glaube, wenn Daten nicht korrekt sind und darauf basierend Entscheidungen getroffen werden oder man auf Entscheidungen halt vertagt, kostet es am Ende halt mehr Geld, als wenn man da vielleicht dediziert Menschen draufsetzt, ja, die sich darum kümmern.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Und das, was du ja auch nochmal gesagt hast, zeigt es ja ein bisschen. Das ist ja ein Optimierungszirkel, wie es AB-Testing ist. So, du hast Daten, du machst eine Hypothese, du implementierst es um. Und so geht es ja auch ein bisschen in Richtung Datenqualität. Du musst ja auch die Leute mit einbeziehen, die vermeintlich schlechte Qualität unwissentlicher meistens produzieren. Ja, dann musst du die mit in den Taskforce reinnehmen und sagen, hey, wie kriegen wir das kurzfristig gelöst? Und wenn alle kurz, wie du sagst, Ärmel hochkrempeln und ihr so eine Machermentalität habt, dann geht es ja auch meistens schnell. Also jetzt nicht auf euch bezogen, bei anderen Firmen, wo ihr jetzt auch erzählt hattest.
Absolut.
Im Vorfeld, weil wir schon auch sehr weit mit der Zeit sind, aber es so spannend ist, Marco, mit dir zu sprechen. Ein Punkt, der noch spannend war, den wir mal beide mit aufgesprochen hatten, waren so ein bisschen über das Thema Pricing zu sprechen.
Ja.
Hat jetzt nicht zwangsweise was mit Marketing zu tun. Wir hatten ja jetzt gerade viel über Marketing gesprochen, aber Pricing ist auch ein spannender Punkt, den man mit Daten lösen kann. Wie war da der Ansatz?
Auch das war eine Reise. Vielleicht zur Struktur. Für unseren Bereich ist es so, dass wir zum einen in so einem Markenschaufenster unterwegs sind, tamaris.com, als auch angeschlossenes Marktplatz-Business haben bei den üblichen Bekannten, gerade im Fashion-Segment. Und die Anzahl der Kanäle, also sprich, das ist ja so ein Faktor, der auf einmal sehr schnell sehr groß werden kann, also unterschiedliche Verkaufskanäle im Webshop, unterschiedliche Länder plus unterschiedliche Marktplatzformate, auf denen man eventuell unterwegs ist, und auf einmal steht man da vor, ja, vielleicht vor der Herausforderung, größer 50 Kanäle dann zu managen. Ja, im unterschiedlichen Saisonrhythmus mit unterschiedlichen Produkten. Und da muss man halt auch sagen, dass, wenn man das mit einem Menschen macht, das dann halt irgendwann auch endlich sein kann. Ja, also Entscheidungsfindung, Entscheidung für einen bestimmten Moment zu treffen, einfach auch nicht mehr nachvollziehbar ab einem bestimmten Zeitpunkt sein kann und auch Fehler halt auch einfach passieren oder Fehler passieren können. Und deswegen haben wir uns letztes Jahr, ich muss kurz überlegen, war das letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr schon auch damit beschäftigt, Dynamic Pricing, das ist auch so ein Buzzword, glaube ich, was jetzt auch schon seit, meines Erachtens, seit längerem E-Commerce unterwegs ist, aber jetzt auch nicht nur im E-Commerce per se, sondern halt auch im klassischen Retail mit so dynamischen Preisschildern mittlerweile an den Regalen. Ich finde die Entwicklungen, die es da gibt, sind echt wirklich wahnsinnig spannend. Und weil wir halt gesehen haben, dass wir mittlerweile in dieser Kanalstruktur, in der wir unterwegs sind und auch in der Größe, in der wir da mittlerweile unterwegs sind, dort auch Hilfe brauchen, haben wir uns dem Thema Dynamic Pricing dann auch selbst gewidmet. Dann mit der Einführung, auch damit einem AB-Test dann zu Mitte des Jahres, ich glaube, der ist dann im Mai verlaufen und sind jetzt kontinuierlich live seit, ich glaube, seit der Cyber Week ungefähr.
Und läuft positiv.
Also, ich kann sagen, dass wir es geschafft haben und das auch auf Basis des AB-Tests die Markdown-Rates, also die Rabattquoten, zu senken und für uns jetzt gerade in einem Prozess befinden, dieses System einfach besser auch kennenzulernen und auch. Ich glaube, bei diesem Thema Dynamic Pricing wird auch immer eins unterschätzt, auch das Thema Organisation, ja, weil man ergibt ja quasi einen Preismechanismus einer Maschine und könnte man auch vielleicht an bestimmten Abverkaufsquoten dann die Angst haben, dass auch zu schnell, zu stark reduziert wird. Ja, aber das Ergebnis zumindest aus dem AB-Test hat uns gezeigt, dass wir dort positiver, also optimierter an das Pricing uns nähern an der Stelle und auch in der Lage sind, auch einfach viel mehr Preispunkte in kürzerer Zeit halt auch zu setzen da an der Stelle. Ja, also getrieben durch, wie ist jetzt gerade der Demand, wie viel Artikel haben wir gerade auf Lager, wie ist das Wetter jetzt draußen, was auch im Fashion, gerade im Schuhsegment halt auch auf jeden Fall ein Thema ist, ne?
Ja, spannender Punkt. Ich glaube, darüber könnten wir eine komplett eigene Folge machen,
das Thema Pricing.
Ja. Ja, ja. Ja, ist immer die Frage, welche Hypothese hast du und was möchtest du machen? Wie du jetzt gerade gesagt hast, so ein bisschen aus, wie kann man Rabatte reduzieren? Wie kann man normale Preise hinbekommen? Wie kann man vielleicht auch den Abverkauf steigern? Und dann, ich arbeite gerade in Miroboard an so einem umfangreichen Treiberbaum, den ich immer wieder im E-Commerce seit Jahren anwende. Und das ist immer wieder, aus welchem Blickwinkel du das anschaust, kannst du feststellen, welchen Treiber du da machst. Ja, das ist spannend.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Vielleicht da noch, weil das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle. Für uns als Unternehmen ist Preisstabilität ganz wichtig. Ja, also wir, das muss man jetzt vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, weil jetzt auch gerade sehr viel in dem Fashion-Segment passiert, auch aufgrund von unterschiedlichen, ich sag mal, geopolitischen Themen, dass es nicht das Ziel ist, am Ende des Tages halt Artikel ganz stark zu reduzieren, zu rabattieren. Das kann nicht das Ziel sein, ja, weil wir einfach auch dazu in der Verantwortung unseren Gesellschaften gegenüberstehen, da ein profitables Geschäft dann einfach auch umzusetzen, Was aber definitiv hilft, ist zu verstehen und das auch frühzeitiger zu verstehen, wo es eventuell Problemartikel halt gibt. Wichtig ist für uns der Anteil von Artikeln, die zu einem Vollpreis verkauft werden und gegenüber so einem Markdown-Artikel, also ein Artikel, der reduziert wurde, einfach dieses Verhältnis ganz einfach anders zu gestalten. Aber es hilft halt wirklich, diese Problemartikel halt zu erkennen und dann auch Maßnahmen daraus abzuleiten. Ja, das ist nochmal an der Stelle ganz wichtig. Ja, es geht nicht darum, Artikel anzuschießen und dann zu sagen, so Abfahrt, sondern es geht darum, nachhaltig die Marke halt auch zu stärken an der Stelle. Ja, weil das Markenverschaufenster, wie du weißt, hat eine andere Aufgabe als ein Händler da an der Stelle. Wir müssen da sehr, sehr sorgsam mit der Marke umgehen, weil wir auch unseren Partnern gegenüber auch eine Verpflichtung eingehen da an der Stelle.
Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut, ja. Ja, hätte ich auch so verstanden. Aber danke nochmal für die Klarstellung. Ja, also wir merken, wir könnten schon länger drüber sprechen, aber ich glaube, von der Zeit her sind wir auch eigentlich gut unterwegs. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat und den jetzt zum ersten Mal hört, gerne auf Apple Podcast oder Spotify den Podcast bewerten und abonnieren.
Habe ich schon gemacht.
Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank. Bist du eigentlich schon in der WUB-Community drin?
Ja, auch das war ein Thema, als wir uns kennengelernt haben.
Ich
habe auf meinen WUB angesprochen. In der Community bin ich noch nicht drin. Die habe ich erst diese Woche gesehen, dass es da eine gibt. Und da werde ich natürlich gleich mal schauen, wie ich da reinkomme. Das musst du mir ja mal verraten.
Ja, wir schicken dir den Link zu. Das Spannende ist, und das nochmal abzuschließen, also du bist ja Ausdauersportler, ich komme jetzt eher aus dem Schnelligkeit, Kraft Richtung CrossFit. Wir sprechen immer über von der Herzvariabilitätsrate von der HRV.
Ja.
Und die misst die WUB, die missen auch andere Uhren. Spannend war es, weil wir alle Data-Leute ja so sind und uns auch teilweise optimieren wollen. Ich fand meine schon in einem guten Bereich, aber in der Gruppe ist jetzt jemand drin, der über 100 bei dieser Rate hat.
Ach du Ernst, dann darf ich meine hier kennen.
Wie viel ist deine?
Ich müsste nochmal nachschauen, das mache ich jetzt an der Stelle nicht, aber sie ist wirklich weit darunter.
Ja, also größter Respekt an denjenigen, der es hat. Ich will jetzt keine Namen nennen. Was man aber feststellt, so wie ich die Werte mal gesehen habe, eine Person, die extrem Ausdauer macht und die letzte Aktivität, die da so ein bisschen getrackt wird, war, glaube ich, Laufen und dann über 1000 Kalorien verbrannt. Also auch lange Ausdauer, also wirklich lange, was cool ist. Also von daher an jeden, der jetzt noch entweder sie WUB sich holt und eigentlich auch da nochmal den Tipp, wer sich eine WUB holt, ich freue mich natürlich darüber, ich spreche darüber, will nichts dran verdienen, aber wenn jemand eine WUB sich holt, gerne von mir so einen Link holen, weil dann muss ich einen Monat lang keine WUB-Gebühr zahlen. Das ist natürlich cool. Und ansonsten aber auch auf jeden Fall mit in die Community reinkommen. Weil so viele haben schon gesagt, sie haben sich das jetzt extra geholt gehabt, weil wir drüber gesprochen haben. Von daher würde ich das jetzt auch ein bisschen nutzen. Lieber Marco,
Jonas,
die zwei Fragen. Was machst du denn noch privat mit Daten? Da sind wir jetzt gleich vielleicht schon ein bisschen abgedriftet hin. Und welchen Filmtitel würdest du denn deinem Data Game geben?
Ja, also WUB und Strava, ganz klar meine Favoriten. Ja. Ich weiß, Strava sagt wahrscheinlich auch jedem hier was. WUB haben wir gerade drüber gesprochen. Filmtitel, ja, da habe ich mir etwas länger Gedanken schon zu gemacht.
Ja, sehr gut.
Ich habe ihm jetzt einen aktuellen Filmtitel gegeben, ja, weil ich jetzt im Kino war und ich habe mir jetzt da keinen Filmtitel ausgedacht. Das ist so ein bisschen wie Dune 2, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, okay.
Also wenn man dann versteht, wie viel Macht man eigentlich Daten hat, und welche Daten man hat und man gerade in diesem Prozess oder auf diesem Weg dann ist, das zu verstehen, was man eigentlich alles hat und dann dabei herauszufinden am Ende, was man daraus irgendwie alles machen kann. Das ist mir in diesem Film begegnet, nicht natürlich jetzt nicht in Bezug auf Daten, sondern in Bezug auf die Geschichte, die dort erzählt wurde. Aber ich fand das so rasant und weil ich letzte Woche im Kino war, war mir das jetzt noch so wirklich sehr, sehr prägnant und das erklärt eigentlich so, wie ich persönlich, aber wie wir unseren Unternehmen mit Daten umgehen. Ja, das fand ich jetzt sehr, sehr passend.
Cool.
Aber ich hoffe, ich habe die Geschichte mit Dune 2 richtig verstanden. Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich glaube, so würde ich das mal skizzieren.
Wir werden jetzt einige überprüfen.
Ja, genau. Also wenn es dort Anmerkungen gibt, dann gerne direkt entweder an mich oder dann halt auch an dich. Kannst du mir das weiterleiten.
Ja, cool. Marco, vielen, vielen Dank für die Folge.
Jonas, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.